Ja, ich darf Sie alle ganz herzlich grüßen mit einem Wort aus Johannes 3. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er in das Reich Gottes nicht kommen. Ich freue mich, nochmal wieder hier sein zu dürfen heute Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer gerne. Ich freue mich auch, dass ich nicht alleine fahren musste, sondern dass die Regina Schmidt mich begleitet hat. Meine Frau ist verhindert. Die lässt sie aber alle ganz herzlich grüßen und ich soll Grüße bestellen von meinem David, von dem Ältesten. Das hat er mir extra gesagt, Papa, nimm Grüße mit, dass ich das nicht vergesse, sage ich das zu Beginn. Also herzliche Grüße von meiner Frau und vom David und auch von den anderen Kindern, denke ich, wenn sie dran gedacht hätten. Ich möchte gerne Fortsetzung machen und zwar ausgehend von dem, was wir in Johannes Kapitel 3 gelesen haben, kurz als Wort und auch von dem, was wir beim letzten Mal betrachtet hatten, als ich hier gewesen bin. Und zwar haben wir damals uns beschäftigt mit einem Thema aus 2. Könige 18. Wer eine Bibel hat, kann da auch gerne mit aufschlagen. Und zwar war das die Begebenheit, wo der assyrische König auf seinen Feldzügen auch bis Israel gekommen ist, Israel auch belagert hat, Israel auch besiegt hat, sogar weggeführt hat, und dann Jerusalem als Stadt ganz alleine übrig geblieben ist und wo dann der assyrische Feldherr, der Rabschake, so wie da sein Titel lautete, damals vor Jerusalem dann aufgefahren ist mit großem Gepränge, mit 185.000 Soldaten. Der Beginn der militärischen Geschichtsschreibung fängt hier auch an. Das war die erste Schlacht, die auch mitgeschrieben worden ist und mitprotokolliert wurde. Bis heute auch der Irakkrieg und Afghanistankrieg wird sehr genau auch mit aufgeschrieben, um für zukünftige Kriege daraus zu lernen. Und das hat alles seinen Ausgang genommen bei dieser Schlacht und bei dieser Belagerung der Stadt Jerusalems. Und beim letzten Mal haben wir davon gesprochen und uns auch angesehen, so ein bisschen auch seelsorgerlich und vielleicht auch etwas glaubensermutigend, wie dieses kleine Völkchen in der Stadt Jerusalem so alleine war und doch nicht alleine war. Und wie dieser assyrische Feldherr sehr klug versucht hat, die Moral der Gläubigen damals in der Stadt auch zu untergraben und sie von dem König Hiskia abspenstig zu machen und auch von dem Jesaja, die beide zu der Zeit in der Stadt waren, und versucht hat, sie so weit zu deprimieren, dass sie aufgeben und zu ihm herauskommen und sich ihm unterwerfen. Und im Prinzip eigentlich haben wir hier ein geistliches Bild auf das, was der Feind auch mit der Gemeinde Gottes auch immer wieder tut. Gerade heute auch versucht, die Gläubigen zu deprimieren und ihnen zu sagen, sie seien ein kleines, hilfloses Häuflein. So sagt er auch hier, ist ein bloßes Wort schon Rat und Macht zum Krieg. Und er sagt, ihr habt keine Chance, schaut euch meine Truppen an und schaut euch an, ihr könnt nicht mal Reiter zu den Pferden geben, die ich hier auffahre. Genau dasselbe erleben wir heute auch immer wieder im Glauben. Wo der Glaube echt ist, ist er auch angefochten. Aber ich möchte gerne auch weiter, noch ein Kapitel weitergehen, auch ausgehend von dem, was wir beim letzten Mal gesehen haben. Die Bibel skizziert uns hier ein kurzes Bild der Belagerung der Stadt Jerusalems, aber die Reaktion von dem Hiskia, die ist sehr interessant. Und da möchte ich gerne eure Augen ein bisschen drauf auch lenken und dann auch wieder einen Weg kurz gehen ins Neue Testament, um das so ein bisschen auch deutlich zu machen, worum es hier geht. Also wer eine Bibel dabei hat, 2. Könige 19 von Vers 1. Da der König Hiskia das hörte, nämlich diese Rede von dem assyrischen Feldherr, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Und er sandte Eliakim, den Hofmeister, und Sebna, den Schreiber, samt den Ältesten der Priester, mit Säcken angetan zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Also Hiskia als König und auch der Prophet Jesaja waren mit eingeschlossen in der Stadt Jerusalem. Und sie sprachen zu ihm, so sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Die Kinder sind gekommen an die Geburt, und es ist keine Kraft da zu gebären. Ob vielleicht der Herr dein Gott hören wollte, alle Worte des Erzschenken, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, um Hohn zu sprechen dem lebendigen Gott und zu schelten mit Worten, die der Herr, dein Gott, gehört hat, so erhebe dein Gebet für die übrigen, die noch vorhanden sind, und die Knechte des Königs Hiskia. Und da die Knechte des Königs Hiskia zu Jesaja kamen, da sprach Jesaja zu ihnen: So sagt eurem Herrn, so spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, womit mich die Knechte des Königs von Assyrien gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist geben, dass er ein Gerücht hören wird und wieder in sein Land ziehen wird, und will ihn durchs Schwert fällen in seinem Land. Bis dahin. Hiskia hört als König in Jerusalem die Rede von dem Rabschake, und er muss eigentlich ihm auch Recht geben, denn er hat wirklich alle Länder besiegt, er hat alle Völker weggeführt, er hat alle Macht, alle Autorität, die er nach Jerusalem hineinruft, wirklich auch menschlich gesehen auf sich vereinen können, und er war der kommende Beherrscher der Welt. Und Hiskia geht, nachdem er diese Rede gehört hat und auch die Angst verspürt, auch die im Volk ist vor diesem schrecklichen Gegner, der ja möglichst versucht, keine Schlacht zu schlagen, sondern die Belagerten so zum Aufgeben zu bewegen, geht er in den Tempel, er zieht sich Bußkleidung an und er betet. Und er gibt eine Nachricht an den Jesaja und bittet auch ihn um Gebetsunterstützung. Und diese Aussage, die Hiskia hier trifft, die ist sehr seltsam. Weil er in Vers 3 sagt, das ist ein Tag der Not, das kann man noch verstehen, das ist ein Tag des Scheltens, das ist auch richtig, und es ist auch ein Tag des Lästerns. Aber jetzt sagt er etwas, was sehr, sehr unverständlich klingt auf den ersten Blick. Und er sagt, die Kinder sind gekommen an die Geburt und es ist keine Kraft dazu gebären. Normal sollte man sagen, in so einer Belagerung, was hätten wir gebetet? Wir hätten gesagt, Herr, hilf uns, hier sind die Belagerer, hilf uns aus der Situation, schenk deinen Engel oder irgendwas in der Richtung. Aber der Hiskia spricht erstaunlicherweise davon, dass irgendwelche Kinder an irgendeine Art von Geburt gekommen sind und wohl keine Kraft da ist, um zu gebären. Das passt überhaupt nicht in den Zusammenhang. Uns macht auch eigentlich keinen Sinn. Ich möchte die Verse aber gerne kurz stehen lassen und einen Sprung machen. Wir kommen auch gleich wieder darauf zurück, einfach nur um mal als Ausgangssituation diese Verse auch zu lesen. Und wir kommen zum Schluss auch wieder zu den Versen zurück, und ich hoffe, dass wir dann vielleicht etwas mehr Licht und Blick haben dafür, um die Aussage auch zu verstehen, weil Gottes Wort macht immer Sinn. Immer Sinn. Auch wenn wir vielleicht das ein oder andere Mal das so nicht uns vorstellen können. Wir machen einen Sprung in Johannes Kapitel 3 zu einer der bekanntesten Bibelstellen und zu einer der bekanntesten Gespräche, glaube ich, die überhaupt in der Bibel auch beschrieben worden sind. Ich habe sehr, sehr viele Predigten gehört über Johannes Kapitel 3, dieses Nachtgespräch zwischen dem Nikodemus und unserem Herrn Jesus, haben Sie wahrscheinlich auch. Und ich möchte gerne dieses Gespräch nur kurz anreißen. Die meisten von Ihnen kennen ja auch den Inhalt. Nikodemus kommt nachts zu Jesus und sagt: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gesandt, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und Jesus als junger Mann sagt zu ihm: Wahrlich, wahrlich, du hast überhaupt nichts verstanden. Weil, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und dann versucht er dem Nikodemus zu erklären, wie jemand ist, der aus dem Geist geboren ist. Und er versucht, ein Bild zu nehmen und sagt: Wie soll ich dir sagen? Stell dir vor, der Wind, siehst du den Wind draußen, wie er vorbeiweht und wie er die Blätter nach rechts und nach links weht? Sagt er, du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher der kommt und wohin er geht. Und so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also versucht Jesus als Sohn Gottes dem Nikodemus zu erklären, wovon er spricht. Und er redet mit dem Nikodemus über zwei Themen, ganz speziell über zwei Themen. Das eine ist Golgatha, denn er sagt ja zu Nikodemus: So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn auch erhöht werden. Das ist das erste Thema, mit dem er spricht. Und das zweite Thema, über das er mit Nikodemus spricht, ist die Wiedergeburt. Er sagt, Du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Also wir haben die beiden Kernthemen der evangelischen Verkündigung hier in diesem Gespräch zusammen vereinbart. Golgatha und dass wir von Neuem geboren werden müssen. Jesus spricht mit Nikodemus über diese beiden Themen und allein über diese beiden Themen. Und er spricht mit ihm so eindeutig darüber, dass Nikodemus sagt, wie kann ein Mensch neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und von Neuem geboren werden? Und Jesus wiederholt nochmal und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass es dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann kommt dieser Vers, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Diese beiden Punkte waren Inhalt des Gesprächs zwischen Nikodemus und dem Herrn Jesus. Für Golgatha gibt der Herr Jesus dem Nikodemus ein alttestamentliches Vorbild. Denn er sagt zu Nikodemus, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, die Nehustan, diese eherne Schlange, wie die aufgerichtet wurde und alle die, die von den Schlangen gebissen wurden, nicht starben, genauso wie diese Schlange aufgerichtet wurde, so muss auch Jesus aufgerichtet werden, auch des Menschen Sohn, damit alle, die auf ihn schauen, nicht sterben, sondern leben. Ein wunderschönes Bild. Für die Wiedergeburt, dass ein Mensch von Neuem geboren werden muss, gibt Jesus dem Nikodemus aber kein Bild. Bis heute, auch uns, gibt dieser Bibeltext kein Vorbild dafür, sondern lediglich postuliert er und sagt, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Jetzt fragen wir uns, wo sind denn Bilder im Alten Testament über die Kreuzigung Jesu, über Golgatha? Gibt es im Alten Testament Vorbilder, wo man sieht, dass die hindeuten auf Golgatha? Ja, die gibt's. Zuerst einmal das Bild hier, was Jesus dem Nikodemus gibt, dass er sagt, Mose hat in der Wüste die Schlange erhöht. Und so wird auch Gott seinen Sohn erhöhen in der Wüste, wenn man so sagen will. Aber es gibt weitere Bilder. Zum Beispiel auch, wenn Isaak das Brandopferholz auf den Berg Moria trägt, dann sehen wir im Bild da, so wie Jesus auch sein Kreuz nach Golgatha hinaufgetragen hat, auch im Vorbild im Alten Testament, wie Abraham mit seinem Sohn geht und wie der Vater den Sohn opfert oder zumindest als Vorbild hingibt, wo auch Paulus später wieder im Themen der Auferstehung auch wieder Bezug drauf nimmt. Und sagt, Abraham hat hier im Auferstehungsglauben gehandelt, den wir auch haben. Oder die ganzen Opferriten, die wir im Alten Testament haben, überall da, wo Blut vergossen wurde. Wenn im Alten Testament steht, verflucht ist, wer am Holze hängt. Alles das sind Bilder auf die Kreuzigung Jesu. Alles das sind Bilder darauf, dass Jesus Christus am Kreuz für die Sünden der Welt starb und da eigentlich das Blut vergossen wurde, was eigentlich der Welt Erlösung bringt. Aber wir finden Golgatha und das Kreuz von Golgatha im Alten Testament nicht wörtlich, sondern immer nur Bilder. Wenn wir also Kreuz oder Golgatha in der Konkordanz nehmen, in die Konkordanz nehmen würden und würden im Alten Testament suchen, würden wir das so nicht finden. Aber Jesus gibt Nikodemus ein alttestamentliches Bild als Vorbild. Und an dem Bild entlang hangelnd finden wir auch viele weitere Vorbilder im Alten Testament, die auf die Kreuzigung Jesu hindeuten. Nichts anderes machen wir jetzt mit der Wiedergeburt und sagen, wenn Jesus Nikodemus vorwirft, dass er davon wissen könne, dann muss es ja auch, genau wie Golgatha, im Alten Testament zu finden sein. Dann muss die Wiedergeburt ja auch im Alten Testament irgendwo beschrieben sein und irgendwo auch zu finden sein. Und dann schlagen wir einfach auf, machen uns ein bisschen auf die Suche und gucken mal in Jeremia Kapitel 4, Vers 31. Jeremia hat diese Visionen gehabt während der Zeit, als Jerusalem auch belagert wurde und schlussendlich auch weggeführt wurde. Und da sind viele solcher Stellen auch vermerkt. Jeremia Kapitel 4, Vers 31. Ich höre ein Geschrei als einer Gebärerin, eine Angst als einer, die in ersten Kindsnöten ist, ein Geschrei der Tochter Zion, die da klagt und die Hände auswirft, ach wehe mir, ich muss schier vergehen vor den Würgern. Ganz seltsame Stelle. Ich lese nochmal vor. Ich höre ein Geschrei als einer Gebärerin, eine Angst als einer, die in ersten Kindsnöten ist, ein Geschrei der Tochter Zion, die da klagt und die Hände auswirft, ach wehe mir, ich muss schier vergehen vor den Würgern. Auch hier beschreibt Jeremia die Schrecken der Belagerung und er schreibt erstaunlicherweise von Geburt, von Geburtswehen, von Kindsnöten, die im Zusammenhang mit der Tochter Zion beschrieben werden. Weiter hinten, Jeremia Kapitel 30, Vers 6, noch einmal, forschet doch und sehet, ob ein Mann gebären könne. Nein, sagt er, ein Mann kann nicht gebären, Frauen bekommen die Kinder, nicht die Männer. Forschet doch und sehet, ob ein Mann gebären könne. Aber wie geht es denn zu, dass ich alle Männer sehe, ihre Hände auf ihren Hüften haben, wie Frauen in Kindsnöten und dass alle Angesichter so bleich sind? Es ist ein großer Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen und es ist eine Zeit der Angst in Jakob. Doch soll ihm daraus geholfen werden. Auch hier wieder die Rede von Geburt, von Geborenwerden im Zusammenhang mit der Belagerung um die Stadt Jerusalem. Ganz ähnlich wie das, was wir bei Hiskia gelesen haben. Micha Kapitel 4, die Verse werden oft zu Weihnachten auch gelesen, Micha Kapitel 4 und Kapitel 5. Da steht, warum schreist du denn jetzt so laut? Ist dein König nicht bei dir? Oder sind alle deine Ratgeber hinweg, dass dich so das Weh angekommen ist wie eine Frau in Kindsnöten? Leide doch solches Weh und kreise, Kreissaal, Geburtssaal, ja, und kreise, du Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten. Ganz erstaunlich, auch hier wieder steht geschrieben davon, dass Zion in Geburtswehen sein würde. Micha Kapitel 5, nur einige Verse weiter. Vers 1, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit gewesen ist. Und jetzt kommt der Vers, indes lässt er sie plagen, nämlich die Tochter Zion, bis auf die Zeit, dass die, die so gebären soll, geboren habe. Und dann werden die übrigen seiner Brüder wiederkommen zu den Kindern Israel. Auch hier wieder, erstaunlicherweise, ist die Rede von Geburt, von Gebären, von der Tochter Zion, für die diese Sache verheißen ist. Und auch im Neuen Testament lesen wir oft von solchen Sachen. Zum Beispiel sagt Jesus selber auch in der Endzeitrede, dass man hören wird von Geschrei und von Kriegsnöten und Geschrei von Kriegen. Das alles aber ist noch nicht das Ende. Sondern, sagt er, das ist der Anfang der Wehen, der Anfang der Geburtswehen. Also Jesus selber spricht auch von Geburtswehen. Paulus selber sagt eine ganz interessante Stelle. Und zwar sagt er, der auferstandene Heiland, der ist gesehen worden von den Zwölfen, erst von den Jüngern, dann von den Zwölfen und dann von 500 Brüdern auf einmal. Und danach, am letzten von allen, ist er auch von mir gesehen worden, und zwar als einer unzeitigen Geburt. Und da steht von mir gesehen worden als einer Frühgeburt. Aber eigentlich müsste man sagen, Paulus, du hast ihn doch zuletzt gesehen. Er sagt ja, zuerst haben die drei ihn gesehen, dann die zwölf, dann 500 Brüder auf einmal, den auferstandenen Herrn. Und zuletzt von allen habe ich ihn auch gesehen. Und dann müsste man eigentlich sagen, als eine Spätgeburt. Aber der Paulus sagt, als eine Frühgeburt. Seltsam. In Thessalonischer Brief steht, es wird ein Ruf sein, Friede, Friede, und dann wird sie das Unheil schnell übereilen, gleich wie ein schwangeres Weib, und sie werden nicht entfliehen. Schon wieder, ganz erstaunlich. Also jetzt fassen wir die Sache nochmal zusammen. Jetzt haben wir so viele Bibelstellen genommen, dass wir so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen müssen. Wir haben am Anfang gelesen, 2. Könige 19, wo der Hiskia mit dem Jesaja in der Stadt Jerusalem eingeschlossen ist, und wo die Assyrer mit 185.000 Soldaten die Stadt belagert haben. Wo bis heute kein Historiker weiß, warum der König damals abgezogen ist. Die ganze weltliche Geschichtsschreibung weiß nicht, warum der damals Jerusalem nicht eingenommen hat. Wir wissen das, weil ein Engel nachts 185.000 Soldaten umgebracht hat. Aber das kann man schlecht in ein Geschichtsbuch schreiben. Das glaubt ja heute keiner mehr. Aber so ist es, ganz interessante Situation. Und in der Situation geht Hiskia her und sagt, es ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Die Kinder sind gekommen an die Geburt und es ist keine Kraft dazu gebären. Seltsame Aussage. Passt überhaupt nicht in den Zusammenhang. Dann haben wir einen Schnitt gemacht und haben gesagt, gut, gucken wir doch einfach mal aus dem Neuen Testament, haben Johannes 3 gelesen, haben gelesen, wie der Herr Jesus redet mit dem Nikodemus über die zwei Themen, nämlich über Golgatha und über die Wiedergeburt. Dann haben wir gesagt, für Golgatha gibt der Herr ihm ein alttestamentliches Bild, nämlich so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Für die Wiedergeburt gibt er ihm kein alttestamentliches Bild. Dann haben wir gesagt, gibt es denn im Alten Testament noch weitere Bilder für Golgatha? Ja, jede Menge. Die ganzen Opferrieden, verflucht ist, wer am Holze hängt, der Berg Moria mit Isaak, wo es Brandopfer hochträgt und viele, viele Sachen. Viele Bilder, die Sie auch alle wissen. Jetzt kommt aber die Frage, wo steht denn dann im Alten Testament von der Wiedergeburt? Finden wir die auch im Alten Testament? Und dann haben wir gesagt, ja, aber genauso wie Golgatha nicht wörtlich erwähnt wird, sondern bildhaft dargestellt wird, wie Mose die Schlange erhöhte, so wurde auch des Menschen Sohn erhöht, so finden wir auch die Wiedergeburt, Andeutungen auf die Wiedergeburt, auf Geburtswehen, auf Gebären im Alten Testament, in Jeremia, in 2. Könige, in Buch Micha, in Jesaja, in den Chronikern, in vielen, vielen Bildern im Alten Testament. Immer wieder ist die Rede von Geburt, von Geborenwerden. Und immer ausnahmslos in Verbindung mit Zion. Sodass wir sagen können, aus dem Alten Testament heraus ist dieser Stadt Jerusalem ganz speziell diese Verheißung gegeben, dass diese Stadt Jerusalem zum Glauben kommen soll, wiedergeboren werden soll und dieses Geheimnis der Wiedergeburt ganz speziell für diese Stadt verheißen war. Sodass Jesus weint über Jerusalem und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wenn du wüsstest, welche Verheißung an dir vorbeigeht, weil du die tötest, die zu dir geschickt worden sind. Du bringst die Propheten alle um, was ist los mit dir? Dominus Flevit heißt es, ja? Der Herr weint. Weint über Jerusalem, sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen unter meine Flügel wie Küken und ihr habt nicht gewollt. Weil er wusste, welche große, große, große Verheißung. Die hat nicht Washington gehabt und nicht Moskau und nicht Singapur und auch nicht Berlin. Die hat nur Jerusalem gehabt. Und die geht an der Stadt vorbei, dass der Herr weint darüber. Und sagt, wenn du nicht willst, dann gehe ich in alle Welt, sodass wir, die wir heute Morgen sitzen, teilhaftig werden sollen dieser Verheißung, die nur Zion zugedacht war, dass wir von Neuem geboren werden dürfen. Was für einen Wert. Nicht das Geld, was doch kaputt geht, nicht das Auto, nicht das Haus, nicht der Status, sondern speziell diese Dinge, speziell diese Sache, dass wir glauben dürfen, dass wir dazugehören dürfen, dass diese Verheißung, die speziell für Zion so verborgen war im Alten Testament, dass die wahr wird in jedem Einzelnen von euch und von mir, wenn wir glauben. Das ist der Adel, das ist der Wert, um den es geht. Dass der Paulus sagt, ich bete darum, dass ihr erkennt, welchen Wert, welche Breite und Länge und Tiefe und Höhe dieser Glaube hat, den der Herr uns geschenkt hat. Das ist das Geheimnis, sind die Adelskinder Gottes. Wo der Teufel oft sagen will, guckt euch an, da haben wir drüber gesprochen. Aber es bleibt trotzdem wahr. Und deswegen sehen wir diese Verheißung, die speziell auf Zion gewesen ist und die der Herr dem Nikodemus dann erklärt und sagt, du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst auch nicht hineinkommen. Also haben wir gesagt, wir gehen von dieser Rede aus und sagen, gibt es für Golgatha im Alten Testament Bilder? Ja, haben wir gesagt, jede Menge. Gibt es für die Geburt, für die Wiedergeburt Bilder im Alten Testament? Ja, in viele, viele Büchern, in den Psalmen auch. Viele Stellen, 30, 35 Stellen, wo davon die Rede ist. Und alle im Zusammenhang mit der Tochter Zion. Sodass Jerusalem der Ort ist, für den diese Wiedergeburt, diese Neugeburt speziell verheißen war. Jetzt machen wir nochmal einen Schnitt. Und fragen uns und sagen, hat es das denn gegeben? Ist denn die Stadt Zion zur Wiedergeburt gekommen? Hat es das schon mal gegeben in Jerusalem? Ja. Wann hat es das denn gegeben? Zu Pfingsten. Warum ging das denn nicht früher? Weil erst zu Pfingsten der Geist Gottes ausgegossen wurde, der neutestamentliche Kindschaftsgeist zu Pfingsten kam. Und da kamen Tausende von Menschen in Zion zum Glauben. Sodass Petrus sagt, Nein, diese sind nicht betrunken, ja, wie ihr glauben mögt, sondern das ist das, was in Joel gesagt wird. Und das war praktisch eine Vorerfüllung dessen, was verheißen war. Es ist aber doch seltsam, weil im Alten Testament gerade in Jeremia steht, dass es Wehen gibt. Und erst nach den Wehen kommt die Geburt. Ich habe 4 Kinder, ich habe es nicht selber erlebt, aber ich habe es mehrfach auch beobachten können. Erst kommen die Wehen und dann kommen die Kinder. Erst kommen die Wehen und dann kommt die Geburt. Anders geht's nicht. Die Wehen im Bild in Jeremia waren aber ein Bild auf die Belagerung. Die Belagerung durch den Feind. Und in dieser Angst, diese Angst, die in der Belagerung in Jeremia beschrieben wird, die werden als Geburtswehen beschrieben, bis die Geburt dann kommt. War denn zu Pfingsten Jerusalem auch belagert? Nein. Also gab es da ja gar keine Wehen? Nein. Gab es denn da Geburt? Ja. Passt das zusammen? Nein. Aber doch auch. Also jetzt gehen wir in Jesaja, Kapitel 66. Und da steht nämlich genau das beschrieben. Jesaja, Kapitel 66, Vers 7. Sie gebiert, ehe ihr Wehe wird. Sie ist genesen eines Knaben, ehe denn ihr Kindsnot kommt. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Kann auch ehe denn ein Land die Wehen kriegt, ein Volk auf einmal geboren werden? Nein, sagt er nochmal, das kann nicht sein. Es geht immer umgekehrt. Nun hat ja doch Zion ihre Kinder ohne Wehen geboren. Wann denn? Zu Pfingsten. Sollte ich das Kind lassen, die Mutter brechen und nicht auch lassen geboren werden, spricht der Herr? Sollte ich, der gebären lässt, verschließen, spricht dein Gott? Nochmal, das, was wir beobachtet haben, was uns berichtet ist in der Apostelgeschichte, dass in Jerusalem Wiedergeburt war, und zwar direkt nach Pfingsten, ohne Belagerung der Stadt. Da war nämlich römisches Friedensreich. Die Stadt war zwar besetzt von den Römern, aber es war keine Kampfsituation. Aber in der Situation hat Jerusalem geboren, ehe ihr Wehe wird. Sie ist genesen eines Knaben, ehe denn ihr Kindsnot kommt. Wer hat solches je gehört? Jetzt sind wir schon ein ganzes Stück weit gekommen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Hiskia und sagen, erstaunlicherweise geht der Hiskia her während der Belagerung der Stadt Jerusalems und spricht über Geburtsdinge, wo wir sagen würden, ganz am Anfang gesagt, das ist vollkommen unsinnig. Es macht überhaupt keinen Sinn. Wenn Hiskia gebetet hätte, Herr, hilf uns, draußen sind fast 200.000 Soldaten, wir haben hier die Häuser abgebrochen, um die Stadtmauer zu verstärken, wir haben nur noch für wenige Tage und Stunden Essen, wir haben kein Wasser mehr, die Situation ist vollkommen aussichtslos, hilf uns. Da hätte ich verstanden, ja, so kann man beten, so hätte ich gebetet. Weiß nicht, wie ihr gebetet hättet. Aber die Hiskia betet ganz anders. Der Hiskia sagt, das ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Die Kinder sind gekommen an die Geburt und es ist keine Kraft da zu gebären. Warum? Weil der Geist Gottes noch nicht ausgegossen war. Verstehen Sie? Das war vor Pfingsten. Plötzlich macht die ganze Sache von dem Hiskia absolut Sinn. Hiskia hat hier prophetisch geredet. Hiskia hat hier in dieser Modellsituation der Belagerung Jerusalems Licht bekommen vom Herrn und redet in prophetischer Weise und sagt, es ist ein Tag des Scheltens und des Lästerns, ja, weil der Assyrer vor der Tür steht. Die Kinder sind gekommen an die Geburt, noch ein bisschen, dann kämen sie zur Geburt, aber es ist keine Kraft da zu gebären. Würde also dieselbe Situation, die 2. Könige 19 beschrieben ist, heute stattfinden, wäre dann Kraft da zu gebären? Ja, weil wir sind nach Pfingsten. Jesus sagt, all das ist der Anfang der Wehen, wenn er über die Endzeit redet. Paulus sagt, es wird ein Ruf sein, Friede, Friede, dann wird sie das Unheil schnell übereilen wie eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Er sagt von sich selber, er ist eine Frühgeburt, obwohl er doch als Letzter den Herrn gesehen hat. Aber er sagt, ich bin eine Frühgeburt, weil die Zeit, wo Jerusalem zum Glauben kommt, ist noch zukünftig, die wird erst noch kommen. Plötzlich sehen wir diese ganzen Verheißungen im Alten Testament, in Jeremia, in Micha, in Jesaja, in den Psalmen, in Chronika, in vielen, vielen Begebenheiten im Alten Testament, beziehen sich alle speziell auf Zion. Dieser Stadt Zion war speziell vorbehalten, dass diese Stadt zum Glauben kommen soll, zur Wiedergeburt kommen soll, als Priesterstadt Gottes. Und sie haben nicht gewollt. Hier wird das ganze Drama deutlich, dass Jerusalem seinen Heiland abgelehnt hat. Dieses Drama. Das hat der Welt 2000 Jahre Verzögerung gekostet. In den 2000 Jahren konnten wir zum Glauben kommen. Das ist uns zum Heil geworden. Aber wir achten es heute ja auch nicht mehr, oder? Die Christen machen ja denselben Fehler wie die Juden damals, heute. Love Parade. Das ist ja wie Sodom und Gomorra. Ich bin auch ein halbwegs junger Mensch, hoffe ich doch noch. Bin auch ein moderner Mensch, aber da, ich wundere mich da einfach drüber, wie solche Veranstaltungen möglich sind. Aber gut, ist vielleicht was anderes. Wir sehen also hier, dass speziell für diese Stadt Jerusalem eine große Verheißung ausgesprochen wurde, nämlich, dass diese Stadt zum Glauben kommen soll. Wann denn? An einem ganz bestimmten Tag in der letzten Zeit wird diese Stadt Jerusalem unter Belagerung kommen. Und das wissen wir ja alle, dass Jerusalem nochmal irgendwo auch in einen Krieg verwickelt werden wird. Und dann wird sich Hiskia, bin ich der festen Überzeugung, wortwörtlich erfüllen. Und da wird Jerusalem alleine übrig bleiben und dann werden diese Menschen, die da sind, zum Glauben kommen an den Herrn Jesus. So sagt sie auch Jesaja, sagt sie, gebiert, ehe wehe wird, sie ist genesen eines Knaben, ehe denn ihr Kindsnot kommt. Und zwar zu Pfingsten. Warum? Weil Jerusalem da nicht belagert war. Warum war Geburt da möglich? Weil der Geist Gottes gerade ausgegossen war. Warum war zu der Zeit der Belagerung unter Hiskia keine Geburt möglich? Weil der Geist Gottes noch nicht da war. Nach Pfingsten wäre es aber möglich, wenn also Jesus von der Endzeit redet und sagt, Jerusalem wird in der letzten Zeit nochmal belagert werden und wird in Not kommen, dann wird diese Stadt zum Glauben kommen. Aber es wird niemand sehen, weil man wird in der Tagesschau eine Meldung hören, ja, Israel ist in Kriege verwickelt worden, Israel ist besetzt, allein übrig geblieben ist noch die Stadt Jerusalem, da gab es jetzt auch eine religiöse Rückbesinnung auf den Messias, ja, die Welt wird es nicht verstehen. Und ich befürchte fast, die meisten Christen, Entschuldigung, die werden es auch nicht verstehen. Weil wir uns mit Palästinensern und Homosexualität und irgendwelchen Gremienarbeiten beschäftigt haben, die sind schon viel wichtiger als Gottes Wort. Die meisten werden es nicht sehen. Und es wird schnell kommen und ganz unerwartet, dass der Herr wiederkommt. Weil wir sind so blind geworden für das, was Gott mit uns vorhat und wie Gott redet. Und ich denke, diese Dinge gehören dazu. Und deswegen sagt Jesus auch zu Nikodemus, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Wo konnte Nikodemus denn von der Wiedergeburt her wissen? Aus den alten Schriften, aus dem Alten Testament. Und wir sehen jetzt plötzlich, dass diese Dinge alle eigentlich offen vor uns liegen. Aber wir sehen, wir verstehen das natürlich im Nachhinein, nach 2000 Jahren und nach viel Bibelkenntnis. Aber welchen hohen Anspruch hat der Herr an den Nikodemus gestellt, dass er das von ihm verlangt? Dass er hätte wissen können von der Wiedergeburt. Aber wir sehen, dass die ganze Bibel voll ist davon und die Linien laufen bis zum Schluss. Und auch sogar in Jesaja wird beschrieben, dass die Stadt Jerusalem, ohne dass sie unter Belagerung ist, auf einmal, auf einen Tag geboren wird. Und dasselbe erwarten wir für die letzte Zeit. Wann das sein wird, weiß niemand. Denn Tag und Stunde ist wem vorbehalten? Dem Vater im Himmel, sagt der Herr Jesus, oder? Es kann niemand wissen vorher. Es kann auch niemand errechnen. Nicht mal der Sohn weiß es, sondern allein mein Vater im Himmel, sagt Jesus. Aber er sagt auch, beurteilt die Zeichen der Zeit. Wenn der Himmel rot ist am Abend, dann wird er sagen, es wird schönes Wetter geben. Und wenn er morgens rot ist, dann wird er sagen, es wird schlechtes Wetter geben. Warum beurteilt ihr nicht die Zeichen der Zeit? Auch das gehört wohl dazu. Wann der Tag sein wird, weiß niemand. Aber wenn ich das so sagen darf, meine Vermutung ist die, dass das ein Tag sein wird in diesem ganzen Endzeit-Sammelsurium, wo wir vieles nicht wissen, wo viel spekuliert wird, wird ein Tag sein, speziell ein Tag, der da sein wird, wo diese Stadt zum Glauben kommen wird. An dem Thema, Entschuldigung, arbeite ich jetzt seit über 20 Jahren. Es gibt nichts Wichtigeres, was ich weiß in der Bibel, neben dem Herrn Jesus und nach dem Kreuz von Golgatha, als diese Sache. Und immer wieder ergänze ich da so das ein oder andere zu. Aber ich glaube, dass dieser Tag kommen wird. Und die Welt wird ihn nicht verstehen, sie werden ihn nicht sehen. Weil wir sind beschäftigt mit Finanzkrise und mit persönlicher Krise und in den Ehen stimmt es nicht mehr. Und wir sind schon, der Teufel hat uns schon da schön eingedreht. Ja? Wir haben ganz andere Probleme, das ist unser Problem oftmals, dass wir da so festhängen. Aber dieser eine Tag wird kommen. Wann der sein wird, wer weiß das. Aber jetzt sind wir eigentlich ausgegangen, und ich habe mich gefreut, eben hat jemand gesagt, dass Sie auch das Buch Daniel lesen, also sind Sie so ein bisschen im Thema. Wir sind so ganz arglos einfach an die Sachen rangegangen. Wir haben jetzt auch nicht Offenbarungsthemen besprochen, schwierige Sachen mit Schalen und Posaunen und diesen anderen. Wir haben gesagt, wir fangen da an bei den wichtigsten Dingen des Glaubens, nämlich die Wiedergeburt und Golgatha. Und wir lesen mal ganz arglos aus 2. Könige 19, wo der Hiskia eine Äußerung macht, die uns eigentlich nicht verständlich ist. Und dann sind wir ausgegangen von den Grundaxiomen, von den Grundthemen des evangelischen Glaubens, nämlich von der Kreuzigung und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus und von der Wiedergeburt vom Glauben. Mehr haben wir nicht gemacht. Und dann haben wir ganz arglos gefragt, wo finden wir denn Golgatha im Alten Testament? An vielen, vielen, vielen Stellen. wo finden wir denn die Wiedergeburt im Alten Testament? An vielen, vielen, vielen Stellen. Und dann haben wir die Sachen nur zusammengeführt und plötzlich ist man mitten in der Endzeit. Plötzlich mitten in Endzeitthemen drin. Und plötzlich wird einem alles klar, welche Verheißung die Stadt Jerusalem hat für sich vorbeigehen lassen. Wir könnten jetzt auch noch viele Stellen lesen aus dem Neuen Testament, auch aus Sacharja noch einige Stellen, würde aber vielleicht auch zu weit führen. Wo es mir drauf ankommt, ist, dass wir eigentlich keine spezial prophetisch endzeitlichen Themen genommen haben, sondern von den wichtigsten Dingen ausgegangen sind, die wir im Glauben haben. Und kommen plötzlich über solche Zusammenführungen aus dem Alten Testament dahin bis Matthäus 24, Matthäus 25 und dürfen eigentlich sagen, dieser Stadt Jerusalem ist dieser Tag vorbehalten. Denn, wenn sie dann noch zu kommen, in Daniel steht geschrieben, dass es 1260 Tage dauert, 1290 Tage, 1335 Tage, bis der Herr kommt. Aber von wo zählt man? Niemand weiß, von wo man zählt. Von wann sind es 1260? Warum sind es 1290? Ich weiß es auch nicht. Aber irgendwo sind diese Dinge in der Schrift drin und in Daniel steht auch drin, dass diese Dinge in der letzten Zeit offenbar werden, dass der Herr diese Dinge auch offenlegt und dass wir wissen, wann er kommt. Noah wusste genau, wann die Flut beginnt. Der hat ihn nicht im Ungewissen gelassen. Und er tut nichts, er offenbare es denn vorher. Der Herr tut es, der informiert uns auch. Die Frage ist, ob wir treu sind und ob wir wach sind. Oder ob wir uns schämen für den Glauben, was ja auch passieren kann, ich kenne das auch. Oder ob man den Mut hat, einfach zu sagen, wir stehen für den Herrn und wir wissen, dass dieses Wort Wahrheit ist, mit allem, was dazugehört. Und dass man vielleicht auch mal gegen den Zeitgeist sagt, ich glaube, weil es Wahrheit ist. Und ich traue mich auch dazu bekennen, in der Schule und im Beruf. Ich war letzte Woche in Frankfurt bei einer Schweizer Bank, war ich mittags zum Essen eingeladen. Und der Kontakt, mit dem ich da gesprochen habe, der hat sein Essen dann geholt und dann haben wir alle unsere Tabletts auf dem Tisch gehabt und er fängt an zu beten vor dem Tisch. Jetzt sage ich, beten Sie vom Essen? Sagt er, ja. Sag ich, sind Sie Christ? Ja. Sag ich, ich auch. Dann haben wir uns gefreut gegenseitig. Aber ich gesagt, hätte ich jetzt nicht erwartet, in Frankfurt in der Innenstadt einen Christ zu treffen. Ne? Ja, sagt er, ging ihm auch so. Aber war eine schöne Sache, weil der Mann auch den Mut gehabt hat, vom Glauben zu reden und dafür auch einzustehen. Ja, hat sich nicht geschämt. Gute Sache und auch ein Zeugnis für viele andere. Und deswegen dürfen wir sagen, dieses Wort hier ist nicht irgendwie zusammengeschrieben. Das ist nicht Koran oder Sanskrit oder was auch immer. Das ist Gottes Wort. Und jedes Wort hat seinen Sinn. Und sogar so eine unverständliche Äußerung wie die von dem Hiskia bekommt plötzlich absolut Sinn und passt genau da rein und gehört auch nur genau dahin. Dass wir sagen dürfen, das ist der Modellfall für das, was noch kommt. Und deswegen freue ich mich einfach darüber, dass wir sagen dürfen, dass wir auch dazugehören dürfen im Glauben und dass Gott uns als Heiden, die wir aus den Heidenvölkern sind, Gnade gegeben hat, das zu glauben und an der Verheißung teilzuhaben, die eigentlich nur dieser Stadt vorbehalten war, aber die für diese Stadt noch kommen wird. Denn es soll ihr daraus geholfen werden, so sagt Gottes Wort auch. Und es ist wunderschön für mich immer glaubensstärkend, wenn ich sehe, was Gottes Wort für uns enthält. Und dass die Verheißungen, die Gott gibt, dass er die auch wahrmachen kann. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Amen.